Ich habe vorhin zum Jörg gesagt, die Geschichte mit der Pandemie, wenn noch länger dauert, dann habe ich abstehende Ohren. Er hat mich dann getröstet, hat gesagt, wenn du dann überhaupt noch Ohren hast. Also Jörg, da musst du dann arbeiten, ne? Das muss positiver werden. Das ist nicht bloß, was die Ohren betrifft. Wisst ihr, dass bald das größte Fest der Christen vor uns steht? Und nachdem ich ja erst, glaube ich, übernächsten Monat wieder bei euch bin, möchte ich uns ein bisschen schon auf dieses Auferstehungsfest vorbereiten. Und ich lese uns einen Vers erstmal. Markus 16, Vers 3. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, die Frage, das ist ja nicht bloß hier in der Bibel, das ist ja fast die Geschichte der Menschheit. Vielleicht ist es deine Geschichte momentan. Wer wälzt mir den Stein von der Tür? Ne, was ich jetzt erlebe momentan, das ist ja nicht bloß so ein kleiner Pflasterstein, das ist auch kein Betonblock. Das ist ja, mal salopp ausgedrückt, dagegen ist ja die chinesische Mauer ein Gartenzaun. Was du jetzt momentan mitmachst. Also ich kenne deine Situation nicht, aber es kann passieren. Es kann sein, dass wir manchmal Dinge bewegen und vor uns so herschieben, wo ich denke, soll ich da jemals drüber kommen? Soll ich da jemals Sieg haben? Wälzt irgendjemand mir den Stein von der Tür? Gestern bin ich mit meinem Buben durch Küps mit dem Fahrrad gefahren und da kamen wir an dem Seniorenheim vorbei, wo unser Frieda jahrelang drin gewesen ist. Da musste ich zwangsläufig an die Frieda denken. Was hat die Frau, letztes Jahr ist er mit 103 zum Herrn gegangen, was hat die Frau alles in ihrem Leben mitgemacht? Also wo wir heute mit unserer jetzigen Wetterlage, wir kennen ja fast nur noch Corona und alles, was damit zu tun hat, aber ich dachte mir, Mensch, die hat Kriege erlebt. Nach dem Krieg dann diese erste Zeit, ich glaube 46, muss ja ein brutal kalter Winter gewesen sein. Da war nichts von wegen mal kurz die Pelletsheizung aufdrehen oder mal beim, ich weiß nicht, wer der Leu ist oder den Hof, der wo da Öl liefert oder Kohlen, mal kurz auffüllen. Da warst du froh, wenn überhaupt was gegangen ist. Ich kann mich erinnern, als ich ein junger Knirps war, das Jahr schon ein paar Jahrzehnte zurück, da hatte ich zwei Paar Hosen. Und das schöne Paar Hosen, da habe ich ja Triangel reingehaut beim Fußballspielen. Ei, ei, kann ich das sagen. Da gab es zum Glück damals eine ganz neue Erfindung. Da konntest du mit dem Bügeleisen, konntest du hinten so ein Gewebe aufkleben, also hinten dran an der Hose, und dann ist das Ding wieder gegangen. Da habe ich zumindest für den Sonntag, beziehungsweise für die Schule, habe ich dann eine Hose gehabt. Meine Herren. Als ich ins Gymnasium kam, kann ich mich noch erinnern, kam meine Mama eines Tages total am Boden zerstört heim von einem Elternabend. Es lag nicht an mir. Ne, zu dem Zeitpunkt war ich immer noch Klassenbester. Über Jahre war ich Klassenbester. Nee, weil meine Schwester war auch am Gymnasium und der Lehrer sagte zu meiner Mutter, er kann überhaupt nicht verstehen, was ein Arbeiterkind an dieser Schule sollte. Leute, so lange ist das doch gar nicht zurück. Was meint ihr, was das für ein Problem gewesen ist? Wie ich das dann gehört habe, dann habe ich das Kämpfen angefangen. Da ist die Wut in mir hochgegangen, wo ich gedacht habe, denen zeige ich's. So, und jetzt könnt ihr mich angucken, wie ihr wollt, wenn ich euch das jetzt erzähle. Ich war dann stolz, dass ich dem Sohn eines Bankdirektors Nachhilfe gegeben habe. Da habe ich mir gedacht, den Lehrer, den knöpfe ich mir irgendwann noch vor. So einen Quatsch da zu erzählen. Ja, wenn du heute betrachtest, Homeschooling, ne? Man muss ja alles veranglizieren, oder erst Anglizismen machen, dann klingt es besser. Also wenn ich bloß das sehe, was meine Frau mit unserem Kleinen so die Woche über mitmacht, die Tage habe ich gehört, irgendein Amerikaner will jetzt Mondumrundungen anbieten. Na, ich glaube, da rufe ich gleich morgen früh an. Mal sehen, dass ich mein Filius, dass ich den da anmelden, du. Und zwar nicht bloß eine Umrundung, der soll also ruhig da wegen da drin bleiben. Da drehst du ja am Rad, ne? Arbeit, weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr von dieser Krise schon mit in irgendeiner Form involviert seid. Mein großer Sohn arbeitet beim Automobilzulieferer. Der musste die Woche zu Hause bleiben, weil sie keine Teile gekriegt haben. Ich dachte, wir lachen. Früher haben wir darüber gelacht, was da 10 Kilometer von uns entfernt über den Zaun passiert ist, dass sie keine Teile gekriegt haben. Das haben wir jetzt in Deutschland. So weit sind wir schon. Eieiei. Ja, oder wenn wir an unsere Gesundheit denken, an die Altersprobleme, ne, das mit dem Vergessen, also ist nichts Neues. Bin froh, dass es die jungen Menschen schon getroffen hat. Was weißt du, was ich manchmal so unter der Woche vergesse oder mich dabei ertappt, dass ich die Vitamin D-Tablette heute schon zum dritten Mal gegessen habe, weil ich mir aufgeschrieben habe, aber egal, lassen wir es. Ja, und oder denken wir an Gemeindegeschwister, denken wir an unseren Glauben. Also Nikolai, es ist ein starkes Stück, dass du jetzt nach Albanien gehst. Ja, lässt jetzt den Sängerwald da alleine. Also, ein Quatsch. Aber oft geht es uns so, ne, wo wir denken, Mensch, wie gelingt es uns, das ist unser Thema in Kronach zum Beispiel, wie gelingt es uns, das Staffelholz an die nächste Generation weiterzugeben? Sie wegzuholen von ihrem Tablet und von ihrem YouTube-Kanal und wer weiß was alles. Ja, das sind Generationsprobleme, die habt nicht bloß ihr, die haben wir auch, die haben viele, viele andere. Also dieses Thema, wer wälzt uns oder mir den Stein von der Tür weg? Ich sehe in eure Gesichter, trotz Maske erkenne ich, ich spreche zu wissenden Leuten, oder? Ja, was war denn der biblische Hintergrund? Ich weiß nicht, ob euch schon mal über die, ich nenne es mal deutsche Wort, Beerdigung von Jesus Gedanken gemacht habt. Als ich mich mit diesem Text beschäftigte und habe da ein bisschen gelesen, da dachte ich mir, also eigentlich war die Beerdigung von Jesus ein Chaos. Also für uns nach deutschem Sprachgebrauch ein absolutes Chaos. Warum? Es war eigentlich gar nichts geklärt. Es war nichts geklärt. Das Einzige, was geklärt war, das hat Jesus selber veranlasst. Er spricht zum Johannes, einem der Boanerges, übrigens einer der Donnersöhne, der sich dann später um seine Mama kümmern soll. Ich weiß auch nicht, ob das die beste Wahl war, oder? Wenn du dort zu so einem Erzkoleriker, das ist dann der wo sich dann um deine Mama kümmern muss. Also das, Spaß beiseite, das war das Einzige, was wirklich eigentlich geklärt war. Der Schock bei den Jüngern war riesengroß. Die haben es zwar ein paar Mal gehört, dass Jesus sterben wird und dann zum Papa im Himmel auffahren wird, aber so richtig glauben wollten sie es ja eigentlich nicht. Und dann plötzlich war es da. Der Sohn Gottes kann sterben. Das ist ja ein Gedanke. Gott kann sterben. Damit musst du dich plötzlich auseinandersetzen. So, jetzt stirbt er. Auf grausame Art und Weise. Jetzt haben wir aber keinen Bestattungsunternehmer, geschweige denn ein Grab. Ja, was machen wir denn dann? So hart wie es klingt, Geschwister, wahrscheinlich wäre Jesus bis nach dem Sabbat am Kreuz hängen geblieben und dann hätten ihn die römischen Soldaten in ein Massengrab geworfen. Das wäre der normale Fall gewesen. Wäre nicht Gott mit seinem Plan B gekommen. Das müssen wir uns mal verinnerlichen. Dieser Tatbestand ist ganz vielen passiert, die am Kreuz ihr Leben gelassen haben. Um die hat sich kein Mensch gekümmert. Man hat die hängen lassen über den Schabbat hinaus. Und dann hat man sie runtergenommen und hat sie irgendwo in ein Grab reingeschmissen und dann Erde drüber. Und das war's dann. Und da war kein Grabstein und kein Kreuz und keine Anzeige in den Hofer Nachrichten oder ich weiß nicht, was es bei euch da so gibt. Gar nichts. Das wäre der normale Fall mit Jesus gewesen, hätte nicht der Papa im Himmel seinen Plan B gehabt. Er setzt das um, was schon lange, lange vorher durch den Propheten ausgesprochen wurde. Bei einem Reichen wird er sein Grab haben. Er aktiviert den Josef von Arimathea, einen Ratsherrn vom Sanhedrin, vom höchsten jüdischen Rat. an reichen Mann, an einflussreichen Mann, wo es dazugehört hat, dass du also nicht bloß ein schönes schwarzes Pferd hast, sondern dass ein Grab schon da ist. Das sind Dinge, die sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also bei mir sind sie ganz weit weg. Nähere Verwandte von uns hat meiner Frau die Woche erzählt, dass sie, als sie jetzt schon das aufgesetzt hat, was immer in ihrem Grabsdings da drin steht, also wenn es dann an die Zeitung geschickt hat, geschickt wird, sie will nicht, dass das und das drin steht und so weiter und so fort, sondern sie will das jetzt schon klären. Ehrlich, mache ich mir so viel wie überhaupt keine Gedanken drüber, weil ich mir so, also was die Leute dann über mich schreiben. Hallo, bringt mir eh nichts mehr. Aber bei den Juden war das so. Ich glaube, es ist sogar heute noch so. Ich habe mal gehört, dass an der Mauer vom Goldenen Tor ganz viele reiche Juden ein Grab haben. Weil wenn der Messias kommt, werden da nach der Überlieferung die Toten zuerst aufstehen. Dann haben sie sich gedacht, es ist immer gut, als Erster dabei zu sein, oder? Machen wir nicht, aber da ist es das Beste. Also dieser Josef von Arimathäa, der hat ein Grab, unbenutzt natürlich, also Corona-Hygienevorschriften, alles bestens, alles geklappt. Und wahrscheinlich haben die sich noch nicht einmal gekannt. Also sowohl die drei Frauen, die zum Grab gegangen sind, als auch die Jünger, wahrscheinlich waren die sich untereinander gar nicht bekannt. Es heißt zwar in der Schrift, dass der Josef von Arimathäa ein Jünger Jesu war, aber heimlich. Aber wir können fast davon ausgehen, dass die sich zu dem Zeitpunkt gar nicht kannten. Und da sage ich, Gott ist klasse. Gott ist irgendwie genial. Die kennen sich da gar nicht und trotzdem treibt da Gott einen Plan voran, damit sein Sohn nicht in einem Massengrab irgendwo verschwindet. Für Gott sind unsere menschlichen Befindlichkeiten nebensächlich, Geschwister. Ob du jetzt mit jemandem kannst oder nicht kannst, ist nicht schön. Aber für Gott selber ist es nebensächlich. Für ihn ist es wichtig, dass sein Plan in Erfüllung geht. Und mit dir hat er einen Plan. Ich bin gespannt, was du erzählst, wenn du das nächste Mal kommst. Wird wirklich interessant. Dieser Leichnam des Herrn, der sollte gesalbt werden in der Eile, weil der Rüsttag stand ja an. Also gesalbt, sprich nicht einbalsamiert, nicht wie bei den Ägyptern. Und weil der Rüsttag eben anstand, musste dieser Vorgang abgebrochen werden. Also alles husch husch, eilig eilig, schnell ins Grab und schnell praktisch den Stein davor gewälzt, also die Tresortür zugemacht, Sicherheitscode noch eingegeben, ein paar Wachen drüber davor gestellt und patsch, das war's dann. Und dann machen sich am ersten Tag der Woche, ganz früh am Morgen, so Männer, jetzt kommt unsere Schamoffensive, drei Frauen auf zum Grab. Männer machen sich nicht auf, Frauen machen sich auf zum Grab. Ne? Hat ja jemand einmal gesagt, warum gehen denn so viele Frauen in die Kirche? Und dann sagte jemand so trocken drauf, näher, weil die Gefängnisse voller Männer sind. Können wir uns Gedanken dazu machen? Frauen sind es. Frauen machen sich auf den Weg, um die Salbung des Leichnams fertigzustellen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab, sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte, und sie ging hin, verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und Leid trugen und weinten. Als diese hörten, dass er lebe und sei ihnen erschienen, glaubten sie es nicht. Diese 3 Frauen faszinieren mich, Geschwister. Sie reagieren wie Menschen und wie Frauen natürlich. Ich kann mir vorstellen, ganz große Frage, der riecht doch schon, da ist doch die Verwesung schon eingesetzt, das ist ja schon ein Problem. Also wenn ich den jetzt gar praktisch da einsalben soll, der riecht ja schon. Aber das noch größere Problem ist, wer wälzt uns den Stein weg? Auf Deutsch gesagt, wir würden es ja gerne tun, aber wir können es nicht. Und Jesus kann es ja auch nicht, denn der ist ja tot. So haben sie wahrscheinlich gedacht. So kamen sie dahin. Aber die Triebfeder, Geschwister, die Triebfeder war, dass sie in ihrem Innersten gehofft haben, dass Jesus lebt, dass Jesus auferstanden ist. Das ist das Entscheidende. Egal, in welcher Situation du bist, in welcher Situation wir sind, haben wir diesen Glauben noch an die Auferstehung, an unsere eigene Auferstehung, dass wir Sieg haben werden in der Situation, dass wir Sieg haben werden als Gemeinde, dass wir mit Christus auferstehen in eine Ewigkeit, wir haben vorhin ein wenig drüber geflaxt, ein Himmel, wo es keine FFP2-Masken gibt, wo es keine zusätzlichen Lüftungsaggregate braucht, wo du keinen Schnelltest beim Aldi kaufen musst und wo keine Inzidenzzahlen vom nächsten Gottesdienst verkündigt werden. Glauben wir das noch? Trauen wir unserem Gott das Unmögliche zu? Die Frauen haben es gemacht. Das ist für mich eine tolle Botschaft zu Ostern, wie wir Ostern sagen, zum Auferstehungsfest. Sie trauen es ihm zu, unserem Gott trauen sie es ihm zu. Sie wollten nicht das Sensation sehen. Ich glaube, viele Menschen heute, die sind unterwegs, weil sie irgendeine Sensation sehen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute gucken deswegen Autorennen oder Skirennen, weil sie insgeheim hoffen, dass es da irgendwie einen riesen Crash gibt. Echt was, wow, so Adrenalin. Ich weiß nicht, warum du in den Gottesdienst kommst. Erwartest du was ganz Großes, einen richtig großen Knall? Ich glaube nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um die Sensation, es geht nicht um das Drama, es geht nicht darum, etwas Negatives zu erleben. Wir kommen in den Gottesdienst, um Christus, den Auferstandenen, zu erleben. Weil diese Auferstehungskraft die Garantie dafür ist, dass du morgen und nächste Woche und nächsten Monat und das ganze Jahr durchkommst. Und deine chinesische Mauer zerfällt wie so ein Glanz Sandhäufler, wenn wie am Strand das Wasser drüber geht. Das ist Auferstehungskraft. Ihre eigentliche Motivation, Geschwister. Sie wollen Christus, den Auferstandenen, sehen. Und das ist doch unsere Herausforderung. Dass wir, wenn wir unsere Woche betrachten, wenn wir unsere Situation betrachten, unsere Umstände betrachten, die uns manchmal so vereinnahmen, dass du gar nichts mehr anders denken kannst, dass wir trotzdem den Auferstandenen sehen wollen. Und nach Möglichkeit hier zum Beispiel in der Gemeinde, da an deinem Arbeitsplatz, beim Kaffee trinken bei dir zu Hause, in der Schule, bei deinen Kindern. Unser Land braucht Jesus so sehr. Unsere Politiker brauchen Jesus so sehr. Warum suchen sie ihre Kraft nicht beim Auferstandenen? Das ist so schade. Aber wenn es ihnen niemand erzählt, wo wollen sie es denn her wissen? Jesus baut auf uns. Er baut auf euch, er baut auf mich, er baut auf unsere Gemeinden. Die Sache mit der Auferstehung, Geschwister, hat aber auch einen Haken. Wer auferstehen will, muss vorher sterben. Das ist so eine Wahrheit. Und ich glaube, wir haben es oft schon erlebt, auch in unserem Leben. Bevor was Neues entsteht, muss manchmal auch was Überkommenes, was Altes sterben. Wir sind jetzt ja in Kronach, durch die Vermittlung von unserem Präses ein wenig dabei, mit der Bayreuther Gemeinde zusammen ein wenig Schwung reinzubringen, dass die uns ein wenig unterstützen, dass uns ein bisschen helfen. Aber das Hauptproblem ist, so wie ich das momentan noch sehe, naja, das ist so Sache vom Kai, das ist so die Sache noch vom Helmut und das ist die Sache vom Punkt, 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 Punkt. Aber es ist noch nicht an dem Punkt, das ist ja meine Sache. Das betrifft ja mich. Und wenn es dorthin kommen soll, Geschwister, und das ist die knallharte Botschaft, dann muss bei mir was sterben. Wenn ich zum Beispiel am Mittwochabend wieder in einen Hauskreis gehen will oder momentan über Zoom oder Teams, Microsoft Teams wird ja alles über Internet übertragen, ne? Kannst du auch übrigens, ist ganz toll, ne? Kannst du in Trainingshosen Hauskreis machen, musst dich also gar nicht großmächtig anziehen, ne? Musst da nicht unbedingt die Haare gewaschen haben, also für die ganz Eitlen, die können dann das Bild wegdrücken, hauptsächlich das Mikrofon geht noch, also, Scherz beiseite. Aber wenn ich am Mittwoch wieder einen Bibelkreis haben will, dann muss ich wahrscheinlich diese Woche auf das Champions League Spiel verzichten. Und vielleicht, jetzt momentan nicht, aber vielleicht aber später auf den Tuba-Abend. Oder auf die neue Netflix-Serie I Care A Lot. Sagt euch wahrscheinlich nichts. Solltest da gar nicht gucken. Ich habe bloß die Botschaft gelesen, was da passiert in Altenheimen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir Auferstehung erleben wollen, auch in der Gemeinde, dann muss was Altes sterben. Dann muss ich meine Zeit überdenken. Dann muss ich vielleicht meinen Kräftehaushalt überdenken. Dann muss ich mir mal ganz ehrlich eingestehen, na Helmut, du gestern 230 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, war scheinbar für dich gar kein Problem. Aber wenn es am jeden zweiten Freitag dann in die Gebetsstunden reinkommt, eieiei, da tut aber die Knie weh. Au, da sind die Oberschenkel, aber ach, das ist ja Krämpfe plötzlich, erschüttern den ganzen Körper. Au, bin ich wieder frech. Verstehen wir das? Wenn wir Auferstehung erleben wollen, Geschwister, dann muss bei uns erst mal sterben. Dann muss ich sagen, nein, ich mach weiter. Und ich gebe weiterhin mein Geld in die Gemeinde. Und ich bete weiterhin für unseren Pastor. Und ich schaue weiter, dass junge Leute vielleicht motiviert werden. Wenn ich an die Auferstehung Jesu Christi glaube, Geschwister, dann weiß ich, dass es für Jesus keine Tür gibt, die er nicht öffnen kann. Nikolai, denkt dran. Es wird in Albanien keine Tür geben, die Jesus nicht öffnen kann. Ich glaube, er gibt dir den Schlüssel dazu, den Generalschlüssel. Und wenn du mal ganz am Verzweifeln bist, dann such in deinem da oben, wo er denn ist. Ich hatte mal vor vielen Jahren eine Prophetie gekriegt. Gott gibt dir den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Und ich bin oft sehr verschlossen. Ich bin oft froh, wenn ich nicht reden muss und wenn ich mal nicht mit jemandem mich unterhalten muss. Aber ich habe das oft erlebt, dass da Situationen waren, wo ich gedacht habe, an den komme ich nie ran. Und plötzlich kommt dieses Wort. Ich gebe dir den Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Und dann steckst du diesen Zentralschlüssel, geistlich gesehen, bildlich gesehen, da in das Schloss rein. Und klack, es geht auf. Ich habe manchmal Gespräche gehabt mit Leuten, gerade aus dem geschäftlichen Bereich, die haben mir ihr Leben anvertraut, wo ich gedacht habe, was? Was haben die alles mitgemacht? Und ich bin doch eigentlich für die ja Wildfremder, ich bin doch eigentlich sogar, Anführungsstrichen, ein Untergebener, ich bin ja ein Kunde, der einen Auftrag will. Wenn du an die Auferstehung Jesu glaubst, gibt es in deinem Leben keine Tür, die Jesus nicht öffnen könnte. Und es geht noch weiter. Es gibt kein Grab, in dem du festgehalten werden kannst. Selbst wenn du schon tot sein solltest, es gibt für Jesus kein Problem, dich da rauszuholen. Du hast es vorhin schön gesagt. wer nicht geschimpft ist, lobt nur, ne? Oder so ähnlich. Ja. Das ist so unsere deutsche Mentalität. Das mal auf uns transponieren. Wir sagen Jesus immer, was nicht geht. Also das ist meine Erfahrung mit mir selber und mit vielen Christen. Wir sagen Jesus immer, was nicht geht. Aber das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht. Ist das so? Was für einen Glauben hast du? Hast du den Glauben der Auferstehungskraft? Dass Jesus sagt, also mein Glaube ist höher als dein Glaube. Meine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Ich kann das, wenn ich will. Es gibt keinen Stein, den Gott nicht bewegen kann. Aber es wichtig ist, dass du dich auf den Weg machst. Wären diese drei Frauen zu Hause geblieben und hätten darauf gewartet, dass dann nachts in den israelischen Fernsehen drankommt, ob das Grab aufgemacht wurde. Nein, sie haben sich auf den Weg gemacht mit Zittern. Und früh im Orient ist es auch kalt. Also so vorm Sonnenaufgang, das ist ungefähr fast wie im Sängerwald. Natürlich will ich das auch. Ja, da solltest du schon ein wenig dicker Jacken angezogen haben. Gehen die da zum Grab. Wenn du an die Auferstehungskraft Jesu glaubst, dann musst du dich auf den Weg machen. Dann musst du mit deinen Möglichkeiten anfangen zu gehen. Und du musst erwarten, dass Gott was Großes tut. Ehrlich gesagt, ich habe gestern Abend nicht mehr erwartet, dass die Bayern gegen Dortmund gewinnen. Ich bin kein Bayern-Fan, gar nicht. Das Spiel hat mich einfach interessiert. Ich habe es nicht mehr erwartet. Aber wenn ich dann am Schluss gesehen habe, der Uli Hoeneß und der Rummenigge und wie die alle heißen und der Heiner da von, was ist das, Audi oder wo der herkommt, also wie die sich in den Arm gefallen sind, die haben das erwartet. Die haben gar nichts anderes erwartet gehabt, als dass die Gelb-Schwarzen wieder mal gerollt werden. Ja, also wenn Bayern München so eine Erwartungshaltung hat, ja, wer sind denn dann wir, Geschwister? Wer sind denn wir? Dass wir erwarten können, dass in der Auferstehungskraft Jesu Christi es keine Mauer, keinen Felsen, kein Gebirge gibt, das Gott nicht niederreißen kann. Und noch was. Ich möchte Teil des Wunders sein. Ich möchte Teil des Wunders sein, dass eure Gemeinde, unsere Gemeinde, viele andere Gemeinden wieder das Blühen anfangen. Dass das wieder ist wie Anfang der oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Mussten die Leute fast nicht reingebracht, dass ich weiß nicht, wie wir in der Mittelstraße bei uns angefangen haben. Da mussten aus der Garage zig Bierbänke mussten wir rübertragen und glücklicherweise war es meistens schönes Wetter, da konnten wir die auch außen hinstellen. Das möchte ich wieder erleben, verstehst du? Ich möchte Teil des Wunders sein. Der Club hat vor, was nicht, 15 Jahren mal ein Spiel gegen Bayern München, damals mit Oliver Kahn, 3:0 gewonnen. Und dann haben sie ein T-Shirt gedruckt, da steht von drauf, ich war dabei. Das wird heute unter Fankreisen ganz hoch gehandelt. Das erzielt wahnsinnige Preise. Ich war dabei. Ich möchte, dass du und ich Teil des Wunders bist. Und dass wir diese Auferstehungskraft erleben. Ich habe heute früher ein Psalmwort gekriegt für jemanden von euch. Ich weiß nicht für wen, aber ich sage dir das einmal. Psalm 92. Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Und jetzt halte ich fest, noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Bloß wenn ich früh aufstehe. Nein, immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist vollkommen und gerecht. Nimm es mit, ganz persönlich für dich. Christus spricht in deine Situation hinein. Nimm die Auferstehungskraft unseres Herrn an.